Der Schlüssel zum Erfolg im Multi-Asset-Management ist, dass ich, weil ich so viele bewegliche Teile im Portfolio habe, die ganzen unterschiedlichen Asset-Klassen, dass ich wirklich global Expertise habe, dass ich die Ressourcen habe, mit diesen ganzen beweglichen Teilen umgehen zu können.
The Portfolio People. Liebe Portfolio People, heute spreche ich mit Jakob Tanzmeister, seines Zeichens Multi-Asset-Experte bei JP Morgan Asset Management. Seit mehr als 17 Jahren beschäftigt er sich mit Aktien, Anleihen, Rohstoffen und allem, was das Anlegerherz so beschäftigt. Der gebürtige Österreicher hat nicht nur jede Menge Erfahrung, sondern auch eine gehörige Portion Leidenschaft für seinen Beruf mitgebracht. Denn ursprünglich wollte er nämlich Skirennfahrer werden. Zum Glück für uns hat er sich dann doch für die Welt der Investments entschieden. Wir sprechen darüber, warum Diversifikation auch in Zukunft so wichtig bleibt, wo er gerade die spannendsten Chancen am Markt sieht, aber auch, wo man aktuell eher vorsichtig sein sollte. Und wir gehen der Frage nach, was eigentlich einen guten Multi-Asset-Manager im Jahr 2024 ausmacht. Also wie man es schafft, bei der Vielzahl an Anlagemöglichkeiten den Überblick zu behalten und die richtigen Entscheidungen zu treffen. Freuen Sie sich auf eine kurzweilige Mischung aus Fakten und Anekdoten, garniert mit dem sympathischen österreichischen Akzent unseres Gastes. Lehnen Sie sich die nächste halbe Stunde entspannt zurück. Ich verspreche Ihnen, das wird alles andere als trocken. Risikohinweis: Die Inhalte dieses Podcasts beinhalten keine Kaufempfehlungen, sondern dienen ausschließlich der Information und Unterhaltung. Es handelt sich dabei um keine Anlageberatung. Und jetzt geht's los. Herr Tanzmeister, bevor wir jetzt allzu tief in die Materie eintauchen, stellen Sie sich doch einmal kurz vor. Wer sind Sie? Wie ticken Sie? Was machen Sie?
Ja, hallo, mein Name ist Jakob Tanzmeister. Ich bin im Multi-Asset-Team bei JP Morgan Asset Management und das inzwischen schon seit knapp 17 Jahren. Ich bin gebürtiger Wiener, also Österreicher, bin dann 2007 zu JP Morgan nach Frankfurt gegangen. 2011 habe ich nach London gewechselt, immer auf der Multi-Asset-Seite. Habe dann 2017 meinen Brexit sozusagen vollzogen, bin zurück nach Frankfurt und lebe dort heute mit meiner Familie und bin im Frankfurter Büro immer noch auf der Multi-Asset-Seite tätig.
Wie sieht denn ein typischer Arbeitstag bei Ihnen aus? Wie bleiben Sie über die sich ständig ändernden Markttrends informiert? Im Bereich Multi-Asset muss man ja alles im Blick behalten.
Das stimmt. Wir sind ein globales Team. Das heißt, unsere Investmentzentren, unsere Hubs sind New York, London, Hongkong, aber wir haben quasi Außenstellen, Kollegen wie mich in Frankfurt, in Paris, in anderen Bereichen, aber heute in der digitalen Welt kann man da sehr gut den Informationsaustausch machen auf der einen Seite. Und zum anderen bin ich als Investmentspezialist auch viel auf der Kundenseite. Das heißt, ich bin, wenn ich nicht am Reisen bin, entweder tatsächlich regelmäßig im Londoner Büro oder im Frankfurter Büro, wo wir die gesamten Informationen austauschen, der Research-Zyklus stattfindet, wir unsere Meetings haben zur Makrolage, zu den Investmententscheidungen, sodass man das alles direkt aus erster Hand mitkriegt.
Reden wir über Multi-Asset-Fonds, Ihr Schwerpunktthema. Jahrelang waren Multi-Asset-Produkte die Lieblinge der deutschen Anleger. Zuletzt hatte das Segment es ein bisschen schwer, sagen wir mal so. 2022 wurde zur Nagelprobe der Kategorie, als Aktien und Anleihen gleichzeitig abgerauscht sind. Dabei galten die Fonds vorher ja eigentlich als Hort der Stabilität für viele Anleger. Waren die Erwartungen bei denen damals überzogen oder haben die Fonds ihr Kernversprechen nicht gehalten?
Also 2022 war ganz sicher der perfekte Sturm für Multi-Asset-Portfolien, weil ich sage mal, dass das grundlegende Versprechen und der Mehrwert von einem Multi-Asset-Portfolio ist die Diversifikation und die Streuung von Risiken. Ja, wir wissen ja, im Kapitalmarkt bei Investieren gibt es diesen sprichwörtlichen Free Lunch nicht. Das heißt, um mehr Rendite zu erzielen, muss ich mehr Risiko nehmen. Den einzigen Free Lunch, den es sehr wohl gibt, ist Diversifikation. Ja, das heißt, ich kann das Risiko über Asset-Klasse hinweg in der Kombination streuen und damit einen vergleichbaren oder höheren Ertrag erzielen. Aber das funktioniert eben nur, solange Asset-Klassen, wie Sie gesagt haben, halbwegs negativ oder gering korreliert sind. Und da war 2022 mit diesem Inflationsschock einfach die krasse Ausnahme. Wir haben die schlechteste Performance von Anleihen seit über 50 Jahren erlebt und das in Kombination mit einem Aktienbärenmarkt. Und das hat einfach die Multi-Asset-Fonds und die Kategorie von ausgewogenen Mischfonds wirklich bis ins Mark erschüttert. Ich würde das Ganze auch langfristig betrachtet erstens mal als einen negativen Ausreißer sehen. Ja, das ist einfach dieser Inflationsschock, der da stattgefunden hat. Es gibt keine Gründe, warum in einem Umfeld sinkender Inflation, wie wir es aktuell haben, die Korrelationen auch wieder geringer sind. Und zweitens glaube ich, und das muss man heute sich als Investor wirklich bewusst ins Gedächtnis rufen, so schmerzhaft 2022 und gerade dieser Ausverkauf bei den Renten war, so attraktiv ist als Resultat aus dem die zukünftige Ertragserwartung. Das heißt, wenn wir auf ein ganz klassisches, ausgewogenes 50-50 Aktien-Anleihen-Portfolio schauen und unsere langfristigen zukunftsgerichteten Kapitalmarktprognosen als Maßstab anlegen, dann ist die Ertragserwartung für so ein Portfolio nach 2022 sprunghaft gestiegen, zurück auf ein Niveau, wie wir es das letzte Mal vor über 10 Jahren gehabt haben.
Bevor wir da gleich noch tiefer eintauchen, als Multi-Asset-Experte jonglieren Sie ja dann täglich mit allen wichtigen Anlageklassen. Welche macht Ihnen denn persönlich am meisten Spaß und warum?
Also ich persönlich bin eher ein bisschen technischer angehaucht und da kommen mir die Bonds und Fixed Income durchaus entgegen. Und wahrscheinlich bin ich auch deswegen letztlich auf der Multi-Asset-Seite gelandet, weil das Zweite, was für Multi-Asset charakteristisch ist, ist, dass es eine Makro-Asset-Klasse ist. Ja, das heißt, wir im Multi-Asset-Team setzen uns nicht auf täglicher Basis mit den einzelnen Unternehmensbilanzen auseinander, wie das unsere Research-Kollegen innerhalb der Asset-Klassen machen, sondern es sind die ganzen beweglichen Teile und wie man die aktiv und flexibel kombinieren kann, was man eben eher aus Makro-Sichtweise macht, die es für mich interessant macht. Insofern Lieblings-Asset-Klasse tendenziell eher auf der Rentenseite meine Wurzeln selber. Aber es ist die Kombination und das, der Umstand, dass man auf der Multi-Asset-Seite eigentlich immer irgendwelche Anlageopportunitäten finden sollte, wenn man global investiert. Das macht es besonders spannend.
Was hat Sie denn ursprünglich eigentlich dazu bewogen, Ihre Karriere im Asset-Management zu verfolgen oder eine dort anzustreben und was treibt Sie heute an?
Ich finde die Märkte spannend und faszinierend. Wie gesagt, ich finde diese Umwälzungen auf der Makro-Seite spannend und faszinierend. Das war immer schon so. Tatsächlich war ich während beim Studium auf der Corporate Finance Spezialisierung, das heißt eher Unternehmensfinanzierung etc. Wie man das dann so als Student macht, habe ich alle möglichen Praktika auch auf der Bankenseite und Kapitalmarktseite gemacht. Aber im Endeffekt waren es ein paar, sage ich, glückliche Fügungen und Zufälle, die dann dazu geführt haben, dass ich 2007 im Asset Management und bei JP Morgan angefangen habe und dort gelandet bin. Mir war es wichtig, dass es was ist, was nah an den Kapitalmärkten ist, was nah am Investieren ist. Und da liegt natürlich die Asset-Management-Branche nahe. Aber es war nicht so, dass ich nach der Matura, wie das bei uns heißt, gesagt habe, so, ich gehe jetzt nach meinem Studium ins Asset-Management.
Also wollten die schon als kleiner Junge Asset-Manager auf den Spuren von Wall Street werden?
Nein, das war bei mir nicht so. Ich glaube, ich wollte eher Gesamt-Weltcup-Sieger im Abfahrtslauf-Ski werden oder so.
Okay. Gehen wir die einzelnen Kategorien mal durch. Wir haben jetzt schon über Anleihen gesprochen, Ihr heimlicher Favorit. Gehen wir trotzdem noch mal kurz zu den Aktien. So ein bisschen auf die Königsklasse für den langfristigen Vermögensaufbau. Erinnern Sie sich noch an Ihre erste Aktie, die Sie gekauft haben?
Ja.
Und zwar?
Google.
Tja, hat sich ja gelohnt, würde ich sagen. Es gibt ja so Börsenweisheiten, die man auch so früh lernt. Sell in May and go away, niemals ins fallende Messer greifen. Sie kennen die wahrscheinlich alle. Halten Sie sich selbst an solche Börsenweisheiten? Sind die alle Quatsch oder gibt es auch eine, die Sie als Profi in einem Multi-Asset-Portfolio berücksichtigen?
Also ich glaube, ganz wichtig ist für uns im Asset-Management der mittelfristige Anlagehorizont. Das heißt auch wirklich, unser Investmentprozess blickt auf die nächsten mindestens 9 bis 12 Monate. Da kann man gute Zusammenhänge zwischen den makroökonomischen und strukturellen Veränderungen, die sich um die Welt abspielen und den Märkten herausarbeiten und auch erkennen und entsprechend investieren. Das ist, glaube ich, erstmal so der grundlegende Anker und ich glaube, das sollten sich auch Privatanleger und Investoren zu Herzen nehmen, auf alle Fälle einen mittel- bis langfristigen, und da rede ich tatsächlich von mehr als 12 Monaten, Anlagehorizont nicht aus dem Auge zu verlieren. Und gerade als Investor ist der Blick nach vorne entscheidend. Man muss sich immer die Frage stellen, was ist mein Szenario in die Zukunft? Wie viel von dem ist heute im Markt schon eingepreist, um diese aktiven Allokationsentscheidungen zu treffen? Aber wenn man langfristig genug investiert, dann sollte man sich wirklich eine Strategie zurechtlegen. Und da bin ich natürlich vollkommen unvoreingenommen der Meinung, das sollte eine breite Streuung über Assetklassen sein. Und die sollte man dann beibehalten und auch immer wieder nachbalancieren. Weil wenn Sie jetzt vor ein paar Jahren mit einer 50-50-Mischung gestartet sind, werden Sie heute eine ziemliche Unwucht im Portfolio drinnen haben, weil die Anleihenkurse so gelitten haben und die Aktien gestiegen sind. Die Diversifikationseigenschaften, die ich vorher schon angesprochen habe, die werden sich aber mittelfristig, glaube ich, wieder manifestieren. Und deswegen muss man schauen, dass man immer wieder auch auf diese Basis und Grundebene zurückkehrt.
Das stimmt. Die Aktien oder einige davon sind ja sehr gut gelaufen. Da sind wir schon beim nächsten Thema. Es gibt gerade am Aktienmarkt eine enorme Marktkonzentration, vor allem bei den Technologiewerten. Konkret die glorreichen 7. Gleichzeitig sind die Gewinnerwartungen bei denen ja nochmal massiv angestiegen. Also die Latte hängt einfach nochmal ein gutes Stück höher, als es vielleicht vor 1, 2, 3 Jahren waren. Besteht nicht auch das Risiko, dass nicht auch alle Unternehmen der glorreichen 7 diese hohen Erwartungen auch erfüllen können? Also gehen wir mal auf den Namen ein. Im Film haben ja auch nicht alle von den 7 überlebt am Ende.
Ja, das ist so. Also die Cineasten werden es wissen. Diesen letzten Shootout im Kinofilm der glorreichen 7 haben nur 3 überlebt. Und auch ganz langfristige Aktienhistorie zeigt ja oft, dass wenn so technologische Umwälzungen passieren, tatsächlich von denen, die dann langfristig davon profitieren und partizipieren, nur eine Handvoll übrig bleibt. Das, denke ich, wird in dem Fall auf lange Sicht auch so sein. Aber um auf heute zurückzukommen, es stimmt, die Marktkonzentration ist extrem hoch, vor allem in den USA. Diese glorreichen 7 machen fast 30% der Marktkapitalisierung aus. Für uns als Makroinvestor könnte das auf der einen Seite beunruhigend sein, weil man typischerweise solche hohen Marktkonzentrationen immer zeitlich im Vorfeld einer Rezession findet in der Vergangenheit. Aber auf Mikroebene, bottom-up, wenn man sich die Bilanzen, die Gewinnsituation anschaut, kann man dem natürlich entgegenhalten, dass dieser Teil der Marktkapitalisierung, beispielsweise in den USA, diese 30%, auch letztes Jahr über ein Fünftel aller Gewinne, nämlich 22%, erwirtschaftet haben. Ich glaube, die entscheidende Frage wird genau die sein, die Sie gestellt haben. Die Erwartungshaltung ist inzwischen enorm hoch und es wird langfristig natürlich schwieriger werden, für die Unternehmen in diese Erwartungshaltung erfolgreich reinzuwachsen. Und insofern sollte man sich schon als längerfristiger Investor heute die Frage stellen, ob es nicht vernünftig ist, auch wie ich vorher gesagt habe, wenn ich das Glück gehabt habe, bei diesen glorreichen 7 dabei zu sein, zu rebalancen, wieder breiter zu diversifizieren. Man wird an diesem KI-Thema nicht vorbeikommen, aber momentan dominiert das halt wirklich das Marktgeschehen, gerade in den USA.
Aus den glorreichen 7 sind bei manchen auch schon die Fab 4 geworden. Gehen wir mal gar nicht auf die Unternehmen ein, sondern die übergeordnete Ebene. Braucht es solche Narrative in der Finanzwelt oder schaden die eher aus Ihrem Blick?
Die helfen sicherlich, Aufmerksamkeit zu bekommen und sind auch immer griffig. Und wenn man über das gleiche Thema spricht, dann ist es hilfreich, wenn man nicht alle Aktien benennen muss oder wenn es um einzelne Regionen geht, dass es da griffige Kürzel gibt. Aber manche dieser Dinge haben eine, ja, sagen wir, unterdurchschnittliche Halbwertszeit. Die sind extrem populär, wenn das Marktgeschehen davon dominiert ist und dann gehen sie wieder weg. Aber das ist wie in allen Branchen, glaube ich, wird einfach da PR-seitig kommen solche Sachen heraus. Ich glaube, für einen Anlageerfolg, was man heute sagen muss, ganz klar, wenn man so typischerweise aktive Asset Allocation macht, dann schaut man eben auch sich an, wie schaut es mit der Konjunkturlage aus? Wie schaut es mit dem Konjunkturzyklus aus in unterschiedlichen Volkswirtschaften? Und heute muss man sich eben bewusst sein, wenn man sich den amerikanischen Markt anschaut, dann muss ich mir eigentlich nicht nur den Konjunkturzyklus mich damit befassen, ich muss mich mit diesem separaten KI-Zyklus befassen. Ja, ich muss wirklich ein umfassendes und tiefes Verständnis haben. Und da haben wir das Glück, dass wir auf viele Experten innerhalb JP Morgan zurückgreifen können, die wirklich ein Verständnis für diesen Zyklus KI und die gesamte Infrastruktur, die das mittelfristig unterstützen wird, ein Verständnis dafür zu haben, um das dann auch investierbar zu machen.
Reden wir weiter über Narrative. Wie ist denn die Story für die im Vergleich zu den KI-Tech-Werten, die eher, naja, weniger aufregenden Dividendenaktien im Jahr 2024?
Also tatsächlich ist es so, diese glorreichen 7 haben im Schnitt eine Dividendenrendite von 0,17%. Die gehören nicht zu den großen Dividendenzahlern im Durchschnitt. Ich glaube, dass Dividenden als Faktor, als Stil für die anstehenden 12, 24 Monate aus mehreren Gründen sehr interessant sein können. Zum einen gehen wir davon aus, dass wir in den nächsten Monaten Zinssenkungen sehen werden, dass das Wachstum zwar robust bleibt, konjunkturseitig, aber sich auch etwas verlangsamt. Und da schlagen sich typischerweise solche Unternehmen am besten, die mit diesen jetzt stark gestiegenen Finanzierungskosten besser zurechtkommen, weil sie geringere Verschuldung haben, die mit dem langsamen Wirtschaftswachstum besser zurechtkommen, weil sie heute gestandene Geschäftsmodelle haben, profitabel sind, hohe Free Cashflows erwirtschaften. Und das sind alles Eigenschaften, ne, die man sehr häufig bei dividendenzahlenden Unternehmen findet. Und dann kann man auch unabhängig oder vielleicht auch abhängig vom Konjunkturszenario sagen, was den Dividendenzahlern mittelfristig zugutekommen sollte, ist, dass diese, wie ich schon gesagt habe, oft gestandenen, hochprofitablen Unternehmen immer noch einen unterdurchschnittlichen Anteil der Gewinne an die Aktionäre ausschütten. Das heißt, die Ausschüttungsquote im Dividendensektor beträgt momentan um die 35%. Die ist typischerweise langfristig im Schnitt über 40%. Und in Krisenphasen geht das oft auf 50% rauf. Das heißt, da ist ordentlich Luft nach oben für diese Unternehmen, ihre Ausschüttungsquoten zu erhöhen und somit die Dividenden selbst in einem schwierigeren Umfeld stabil zu halten. Und das ist, glaube ich, das, was dann für Investoren mittelfristig interessant sein wird, nämlich wirklich weiterhin auf diese stabile Dividenden-Cashflows zählen zu können.
Glauben Sie denn, dass schwierigere Zeiten kommen?
Die werden zweifelsohne mittelfristig kommen. Ich kann mir bei Gott nicht vorstellen, dass die Zinsen von 0 auf 4% in Europa 5% gehen, ohne dass früher oder später die Konjunktur darunter leidet. Aber es gibt gute Gründe, warum das dieses Mal einfach viel länger dauert. Und die haben damit zu tun, dass Unternehmen längerfristiger finanziert haben, die Niedrigzinsjahre genutzt haben, geringe Finanzierungskosten festzuzurren. Die haben damit zu tun, dass die Konsumenten auf hohen Überschussersparnissen, die sie während der Pandemie angehäuft haben, sitzen etc. Aber ceteris paribus muss man davon ausgehen, dass jeder Zyklus irgendwann mal endet. Und das ist nun mal, das liegt nun mal in der Natur der Sache. Das wird nicht dieses Jahr passieren und wahrscheinlich auch nicht Anfang nächstes Jahr, aber früher oder später werden sich Investoren wieder auch auf rauere Zeiten einstellen müssen.
Sie haben jetzt gerade schon Unternehmensfinanzierungen angesprochen. Da sind wir auch bei Unternehmensanleihen, Staatsanleihen. Gehen wir mal generell auf den Bereich Fixed Income über. Die Wirtschaft oder die globale Weltwirtschaft ist vom Zuckerrausch der vergangenen 10 Jahre so ein bisschen runtergekommen. Die Zinswende hat dafür gesorgt, dass Geld einfach ja, wieder einen Preis hat. Die Anleihenmärkte sind dementsprechend ordentlich umgeflügt worden. Sie blicken dennoch sehr optimistisch bei Fixed Income auf die Zukunft oder zumindest die nahe Zukunft und sagen, die Duration, die ist mein Freund. Erklären Sie das bitte mal genauer.
Ja, das hat damit zu tun, dass ich da eben eine Perspektive nach vorne habe. Ja, die letzten 2 Jahre waren schwer verdaulich für Investoren auf der Anleihenseite mit diesen Zinsanstiegen, die wirklich rekordverdächtige Ausmaße angenommen hat. Aber als Konsequenz dessen hat nicht nur Geld wieder einen Preis, sondern bieten uns Anleihen die 2 Dinge wieder im Portfolio, die wir von der Anleihenseite wollen, die eben so schmerzlich verwischt worden sind. Und das sind, wie der Name Fixed Income sagt, Income, also Zinsen, laufender Ertrag. Und zweitens die Möglichkeit, Risikodiversifikation zu machen im Portfolio. Das heißt, Aktienrisiken auch abzupuffern, wenn es mal vielleicht wieder nach unten geht. Und das ist strukturell und strategisch diese positive Einschätzung, dass man sich jetzt wieder ins Gedächtnis rufen muss, einfach, dass der Ausblick für Bonds sich nachhaltig verbessert hat, weil es die Ausgangsrendite einfach höher ist. Ja, also unterschiedliche Szenarien kann ich mir da überlegen, Zinsen gehen rauf, Zinsen gehen runter. Im Endeffekt das, was für einen Anleiheninvestor unterm Strich überbleibt, ist ja der laufende Ertrag und die Kursveränderung. Und damit ich auf mittlere Sicht ein Minusgeschäft mache, müsste der Kursverlust den laufenden Ertrag übersteigen. Und je höher der laufende Ertrag als Ausgangspunkt ist, desto unwahrscheinlicher ist das. Und das ist der Grund, warum man, glaube ich, sagen kann, auf der Rentenseite bei uns zum Beispiel in den Income-Portfolien verdienen wir momentan über 7% laufende Verzinsung. Ja, das ist ein ordentlicher Puffer. Ich werde ordentlich fürs Warten, fürs Durchhalten bezahlt für die nächsten Jahre, wo die Ertragsaussichten wieder viel, viel besser sind auf der Rentenseite.
In den letzten Jahren musste man ja als Multi-Asset-Manager auch ein bisschen mehr Risiko fahren, vielleicht um auch einfach mit den Aktienfonds mitzuhalten. Wer das nicht gemacht hat, hat auch einfach, ganz offen gesagt, eine schlechtere Performance erzielt. Ist das denn dann jetzt besser, an Multi-Asset-Manager zu sein als oder einfacher als vor ein paar Jahren?
Es ist insofern einfacher, als dass sich die, wenn man so unter Risiko-Rendite-Gesichtspunkten beurteilt, diese Mischung zwischen Aktien, Anleihen, die Renditeerwartung, das ganze Spektrum hat sich dramatisch nach oben verschoben, was die Renditeerwartung angeht, 2022. Prospektiv. Und das ist natürlich ein viel besserer Ausgangspunkt, einfach mal vom Marktbeta, von den Risikoprämien, die ich wieder verdienen kann, als noch vor 2022, wo auf der Zinsseite ganz oft eben zinsloses Risiko da war. Jetzt wäre ich für das Risiko, die Laufzeitenrisiken, das Kreditrisiko auf der Anleihenseite wieder sehr fürstlich entlohnt. Und wenn ich das dann kombiniere mit immer noch ordentlichen Aussichten für den Aktienmarkt langfristig, das ist ein viel besserer Ausgangspunkt als Multi-Asset-Investor.
In den ersten Ländern, vor allem in den Emerging Markets, findet bereits die nächste Phase der Zinswende statt. Da gehen die wieder runter. Anleihen in Mexiko oder Brasilien erscheinen dadurch sehr attraktiv. Wie blicken Sie denn auf diese Märkte mit dem Schwerpunkt Anleihen?
Ja, die Notenbanken in diesen genannten Märkten haben es dieses Mal den Notenbanken in der entwickelten Welt vorgemacht. Also die waren schneller mit den Zinsanhebungen. Da waren ja unsere Notenbanken bekannterweise eher sehr zaghaft und zu spät dran. Und jetzt sind sie in der komfortablen Position, dass sie tatsächlich auch wieder lockerer vorgehen können und die Zinsen runternehmen. Das macht aus Sicht von positiven Realrenditen in diesen Märkten tatsächlich die Anlageklassen interessanter. Aber man darf nicht vergessen, viele von diesen Märkten sind auch schon sehr stark gelaufen. Also in den Schwellenländern ist ja der Fokus extrem stark auf China. Das hat mit seinen eigenen Problemen zu kämpfen. Aber wenn man China kurz auf die Seite schiebt und sich die Performance der Schwellenländermärkte letztes Jahr anschaut, die waren teilweise hervorragend. Mexiko, Indien, Brasilien, alle zweistellige Kurszuwächse auf der Aktienseite und sehr gute Performance auf der Rentenseite. Das heißt, das spricht dann auch wie oft dafür, dass man einfach auch in der Auswahl innerhalb so globaler Assetklassen aktiv und selektiv sein muss.
Ein großer oder überproportionaler Anteil in den vergangenen Jahren als Euro-Investor, die wir hier sind, war die Performance des Dollars. Jetzt gibt es ja seit einigen Jahren auch diese Debatte rund um Währungen, die Entdollarisierung. Wie schauen Sie denn da drauf? Wie wichtig ist das für Sie?
Ja, also das sind zwei ganz wichtige Fragen. Zum einen nämlich tatsächlich ist es so, dass in den letzten inzwischen knapp 10 Jahren wir einen fast beispiellosen Zyklus der Dollarstärke gesehen haben, der darin gegipfelt ist, dass der Dollar fundamental wirklich seinen teuersten Wert erreicht hat seit Mitte der 80er Jahre. Wo sich damals auch die großen Wirtschaftsmächte zusammengetan haben und aktiv den Dollar abgewertet. Ich glaube, das wird dieses Mal nicht passieren. Aber das hat dazu geführt, dass gerade bei Mischfonds, wo manchmal die Währungsrisiken aus Eurosicht abgesichert sind, manchmal nicht, manchmal strategisch, manchmal flexibler, sich der Investor immer ganz genau anschauen muss, rückblickend, wie viel von dieser Performance ist denn wirklich von der Währungsseite gekommen? Und was kann ich da zukünftig erwarten? Ich glaube nicht, dass uns der Dollar nochmal den gleichen Rückenwind bieten wird in den nächsten Jahren, dem Euro-Investor einen zusätzlichen Ertrag. Im Gegenteil, der wird wahrscheinlich eher volatiler sein. Dass er ganz dramatisch kurzfristig abwertet, halte ich aber auch für eher unwahrscheinlich. Und dass wir uns in eine entdollarisierte Wirtschaftsordnung bewegen, erscheint mir auch nicht ganz plausibel. Man muss sich da mal den momentanen Status quo vor Augen führen. 89% aller Transaktionen am Währungsmarkt global haben auf einer Seite den Dollar. Das heißt, der Ausgangspunkt ist schon mal extrem hoch. Der Dollar ist immer noch die Reservewährung in der Weltwirtschaft. 60% aller Währungsreserven werden in Dollar gehalten. Das ist leicht nach unten gegangen. Aber entgegen oft anderslauteten Argumenten ist das nicht, weil plötzlich mehr Reserven im Renminbi liegen, sondern weil andere Währungen wie kanadischer Dollar, australischer Dollar, nordische Währungen zugenommen haben. Die größte Veränderung in der Rolle des Dollars tatsächlich hat die Einführung des Euro gespielt. Und seither sind die Dinge relativ konstant geblieben und haben sich eher graduell entwickelt. Das heißt, dass wir in den nächsten Jahren eine Abkehr von einer wirklich Dollar, von einem dollarbasierten Finanzsystem in umfangreichem Ausmaß erleben werden, halte ich für sehr unplausibel.
Eine der Bremswirkungen der Zinswende in den letzten 2 Jahren oder die größte vielleicht war der Immobiliensektor. Der wurde von der Zinswende einfach am härtesten und auch nachhaltigsten getroffen. Wenn man da mit Menschen aus der Branche spricht, die reden von einer Eiszeit, keiner kauft, keiner verkauft. Auch wenn das jetzt bei Ihnen nicht der zentrale Bestandteil im Multi-Asset-Portfolio ist, vielleicht auf institutioneller Seite, wie blicken Sie denn da drauf? Leben wir da jetzt im Permafrost? Wird es noch kühler? Taut es langsam wieder auf?
Also der Immobiliensektor ist eben genau so ein Sektor, wo die Finanzierung manchmal eben nicht so langfristig gemacht werden kann, wo diese steigenden Zinsen starke Auswirkungen gehabt haben. Je nachdem, in welche Region man schaut, und tatsächlich in unseren großen Multi-Asset-Publikumsfonds à la Global Income etc. investieren wir nicht direkt in Immobilien. Wir schauen uns aber Immobilien, ähnliche Asset-Klassen an, wie Immobilienaktien etc. Und da muss man schon je nach Region auch differenzieren, wie viel schon im Preis drinnen ist. Also in den USA ist ein ganz heißes Thema, dass der Geschäftsimmobilien, da sind die Preise aber nun mal schon kollabiert. Das heißt tatsächlich für neues Geld, für Investoren, die sich jetzt da reintrauen langsam in den Markt, sind die Renditeaussichten, wie bei anderen Assetklassen, wenn der Wert erstmal fällt, langfristig gestiegen. In Europa, glaube ich, ist das noch ein bisschen verfrüht, da jetzt in den Immobilienmarkt einzusteigen. Oder wenn, dann muss man sich wirklich schauen, anschauen selektiv, was sind die guten Lagen, was sind wirklich Assets, die werthaltig sind. Aber da wird man auch schnell feststellen, dass die wahrscheinlich noch gar nicht so stark im Wert gefallen sind. Also da gibt es keine allgemeingültige momentane Sichtweise für den Immobilienmarkt. Es ist aber sicher einer der Sektoren, der noch für Unruhe sorgen kann, aber wo sich dann mittelfristig auch, und das ist immer die Kehrseite der Medaille, Anlagechancen auftun werden für die, die sich trauen, die Risiken dann auch zu nehmen.
Wie würde denn Ihr persönliches Traumhaus aussehen?
Mein persönliches Traumhaus? Das renoviere ich gerade. Bisschen ein Garten rundherum, Platz für die Familie und noch erschwinglich, wenn es geht.
Und wo würde es stehen, außer da, wo es jetzt ist?
Im Grünen.
Gold erlebt ja gerade seinen Höhenrausch. In welchem Maße beeinflusst denn die geopolitische Lage Ihre Entscheidungen bezüglich Investitionen in Rohstoffe, explizit Gold? Und wie viel Prozent Gold gehört denn für Sie in ein gut diversifiziertes Portfolio?
Ja, also Gold, dass da momentan positive Kursentwicklung stattfindet, könnte man durchaus darauf zurückführen, dass eben die Erwartung im Markt jetzt wieder bestärkt worden ist, dass die Zinsen tatsächlich mittelfristig fallen. Und das ist in der Regel ein positiver Faktor für die Kursentwicklung an den Goldmärkten, weil dann einfach die alternative Anlageform Zins nicht mehr so attraktiv ist. Langfristig, glaube ich, kann man Gold hauptsächlich als Diversifikator wirklich für Inflationsschocks oder anders gesagt eher für Szenarien, für Schockszenarien, wo die Notenbanken die Kontrolle über die Inflation verlieren, empfinden und im Portfolio einsetzen. Das heißt wirklich so als Hedge gegen dieses Szenario. Grundsätzlich, dass Gold immer mit der Inflation steigt, muss nicht notwendigerweise sein, sondern es ist eher, wenn es unerwartet passiert und wenn die Angst da ist, dass die Notenbanken das langfristig nicht unter Kontrolle kriegen. Das heißt, in Abhängigkeit von Eintrittswahrscheinlichkeiten von solchen Szenarien kann man sich dann überlegen, ob man Gold als werthaltiges oder langfristig werterhaltendes Investment in ein Portfolio reintut. Die große Herausforderung, die man immer haben wird mit Assetklassen wie Gold und anderen, die keinen Cashflow produzieren, ist, dass es viel schwieriger ist, einen fairen Wert festzustellen und dass ich keinen laufenden Ertrag habe. Das heißt, ich spekuliere, wenn man das so sagen möchte, eigentlich rein auf Kurssteigerungen. Es gibt keine Dividenden, es gibt keine Coupons wie von Bonds, es gibt keinen Zahlungsstrom, den ich als Investor erhalte, dafür, dass ich diesen Vermögenswert im Portfolio drinnen habe. Das heißt, deswegen maximal als Beimischung.
Fassen wir die Diskussion zum Multi-Asset nochmal zusammen. Was ist denn aus Ihrer Sicht der Schlüssel zum Erfolg im Multi-Asset-Management?
Der Schlüssel zum Erfolg im Multi-Asset-Management ist, dass ich, weil ich so viele bewegliche Teile im Portfolio habe, die ganzen unterschiedlichen Asset-Klassen, dass ich wirklich global Expertise habe, dass ich die Ressourcen habe, mit diesen ganzen beweglichen Teilen umgehen zu können, dass ich das in ein stimmiges Portfolio reinbringe und flexibel verwalten kann. Und für den Endanleger, glaube ich, ist der Schlüssel zum Erfolg auf der Multi-Asset-Seite langfristig zu investieren und eben zu versuchen, antizyklisch zu rebalancen, wie ich gesagt habe. Ein statisches, ausgewogenes Mischportfolio, das Sie vor 5 Jahren begonnen haben, würde heute eine ziemliche Aktienunwucht haben. Ich würde jedem raten, prospektiv aufgrund der gestiegenen Ertragschancen, aufgrund der, wie ich vorher gesagt habe, meiner Meinung nach wieder bestärkter Diversifikationseigenschaften von der Anleihenseite, das zu rebalancen, sich langfristig aufzustellen und eine ausgewogene Mischung der Assetklassen zu haben.
Herr Tanzmeister, ich sage Ihnen jetzt nochmal jeweils eine Assetklasse oder einen Teil davon und Sie sagen, ob diese am Ende des Jahres 2024 höher, niedriger oder tiefer steht als jetzt Mitte März. Sie haben ja vorhin den Ausblick auf 9 bis 12 Monate gemacht, dass das Ihre Expertise ist. Insofern gucken wir mal, der DAX.
Ja, ich habe einmal gemerkt oder gelernt, wenn man Prognosen abgibt, dann entweder Indexstand oder Zeitpunkt nennen, aber nie beides gleichzeitig. Aber Spaß beiseite, Aktien Ende des Jahres höher.
Auch beim S&P 500?
Auch beim S&P 500. Wenngleich ich jeden davor warnen würde, die Wertentwicklung der letzten 12, 18 Monate linear fortzuschreiben.
Das sollte man, glaube ich, bei nichts im Leben tun, dann linear anlegen und einfach weitermachen. Deutsche Staatsanleihen?
Niedrige Renditen, höhere Kurse.
Gold?
Niedriger.
Bitcoin?
Keine Ahnung.
Kann morgen 100.000 sein oder auch 0.
So ist es. Wie gesagt, also ich bin da, ich habe im Studium gelernt, Bewertung von Vermögenswerten macht man, indem man die Cashflows, die sie abwerfen, abzinst. Und das kann ich bei Kryptowährungen schwer. Deswegen ist es, wenn man ein Bewertungsmodell dafür ansetzt, dann muss man sich wahrscheinlich eher bei Bewertung von Gemälden, Kunstdingen oder anderen orientieren und versuchen rauszukriegen, was zahlt mein anderer dafür.
Aber also außer der Wertung.
Ich kann nicht prognostizieren, ob das Zeug rauf oder runter
dann geht. Dann das Letzte, Immobilien in Frankfurt.
Die Frage, Wohnimmobilien oder Geschäftsimmobilien?
Wohnimmobilien.
Ich glaube, dass es durchaus noch ein bisschen Korrekturbedarf gibt, abhängig von der Lage, aber dass wir bei Weitem keinem Crash von Wohnimmobilienpreisen bevorstehen.
Bevor wir gleich zur Abschlussfrage kommen, wenn Sie auf Ihre bisherige Karriere zurückblicken, 17 Jahre haben Sie gesagt bei JP Morgan, welches Projekt oder welche Entscheidung erfüllt Sie denn rückblickend am meisten mit Stolz und warum?
Also ich, und da war ich sicher nicht allein dafür ausschlaggebend, aber ich schaue schon gerne zurück auf die letzten gut 15 Jahre, wo wir als Multi-Asset-Team bei JP Morgan wirklich diese Income-Kategorie neu geschaffen haben. Es gibt ja immer schon ausgewogene Mischfonds, die eher auf Kapitalwachstum, Kapitalerhalt setzen. Aber dieser Mittelweg zu sagen, ich kann auch ein Multi-Asset-Portfolio bauen, dem Investor geben, das laufenden Ertrag bietet, was ja früher die Domäne von den Anleihenleuten war, das war schon, finde ich, eine große Geschichte. Und auch da über diese Form des Anlageportfolios vielen Sparern oder nicht kapitalmarktaffinen Leuten, denen den Kapitalmarkt näher zu bringen, ist schon was, auf das ich mit einem gewissen Stolz zurückschaue.
Und die Abschlussfrage. Wenn Sie morgen eine Sache in der Finanzbranche ändern könnten, was wäre das?
Mehr Diversität. Wir arbeiten da stark dran. Ich glaube, wir sind bei uns in der Firma weit. Aber wenn ich mich oft bei Kunden oder insgesamt in der Branche umschaue, dann glaube ich, würde mehr Diversität und mehr Vielschichtigkeit uns allen gut tun.
Das kann ich nur unterschreiben. Vielen Dank für die Einblicke in Ihren Alltag, in die Welt des Multi-Assets und danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Danke.